Guten Morgen. Ist dir schon mal etwas passiert, das nicht gut gelaufen ist? Warst du mal schwer krank oder hattest einen Unfall? Hast du plötzlich deinen Job verloren oder findest du gar keinen? Ist ein Angehöriger oder ein guter Freund gestorben? Ich glaube, dass ja jeder von uns etwas zu erzählen hätte, was bei ihm im Leben nicht gut gelaufen ist. Ich persönlich könnte euch von so vielen Dingen erzählen, dass ich allein damit hier die ganze Zeit schon füllen könnte. Aber vor etwas über einem Jahr habe ich hier schon mal über das Thema Leid gesprochen. Damals ging es darum, wie wir als Christen mit Leid umgehen sollten. Ein paar Minuten lang habe ich dabei auch darüber geredet, warum wir Leid erfahren. Und speziell darüber, warum Gott Leid bei seinen Kindern zulässt, möchte ich heute auch mit uns reden. Genau, also ich möchte heute darüber sprechen, warum Gott Leid bei seinen Kindern zulässt, warum Gott Leid bei uns zulässt. Ja, eigentlich wollte ich heute über die Größe Gottes sprechen, aber Gott hat mir dann doch noch dieses Thema gezeigt, aber dann habe ich festgestellt, das schließt sich gar nicht aus. Denn wenn wir gleich sehen werden, warum Gott Leid bei uns, seinen Kindern zulässt, können wir auch seine enorme Größe darin erkennen. Dann, ja, wie er mit seiner Größe und Macht alles in unserem Leben zum Guten wirken möchte. Aber stellen wir uns direkt zu Beginn einfach mal die Frage, was wäre, wenn Gottes Kinder, wenn wir kein Leid erleben müssten? Was wäre, wenn es uns immer gut gehen würde? Was wäre, wenn wir nie Probleme hätten? Es gibt übrigens tatsächlich Menschen, die diese Ansicht vertreten. Kritiker nennen das dann das Wohlstandsevangelium. Habt ihr vielleicht auch schon mal was von gehört? Ja, wenn man nur richtig genug glaubt, dann geht es einem gesundheitlich wie finanziell gut. Dann lebt man in einem absolut glücklichen Wohlstand, weil Gott einen gesegnet hat. Das wäre doch cool, oder? Nicht wirklich. Ich erläutere das nämlich jetzt auch noch. Habt ihr schon mal etwas von der Redeemed Christian Church of God gehört? Das ist die erlöste christliche Kirche Gottes, auf Deutsch übersetzt. Das ist die größte Pfingstkirche in Nigeria. Mit vielen Tausenden, wenn nicht sogar Zehntausenden Mitgliedern. Mittlerweile gibt es ja auch viel im restlichen Afrika und auch in Europa und Amerika soll es die schon geben. Oder habt ihr was von der C3 Church gehört? Das ist auch eine große charismatische Kirche aus Australien, die es mittlerweile auch weltweit gibt. Diese beiden Kirchen haben eins gemeinsam, und zwar predigen sie beide das Wohlstandsevangelium. Aber ansonsten ist es auch in Amerika sehr weit verbreitet. Ich habe vor ein paar Tagen eine Dokumentation über diese beiden Kirchen gesehen, wo auch viele Ausschnitte aus deren Gottesdiensten gezeigt wurden, mit Übersetzung natürlich, weil ich die Sprache, die Nigerier sprechen, natürlich nicht selbst spreche. Und dort wird gelehrt zum Beispiel, dass man erfolgreich sein wird, wenn man an Gott glaubt und nur genug Geld spendet. Wenn man glaubt und betet und Geld spendet, dann wird Gott einem aus Dank dafür Erfolg und Wohlstand schenken. Dreimal dürft ihr raten, wie schnell diese Kirchen wachsen. Sehr schnell. Die Redeemed Christian Church of God in Nigeria, hab ja gerade schon gesagt, hat viele Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Mitglieder. Das Gebäude von denen, das ist über einen Kilometer lang mit so vielen Sitzen, damit die ganzen Leute, die da hinwollen, zuhören können. Ja, wenn man sich die Gottesdienste dort anschaut, dann sind die Menschen glücklich, die freuen sich im Gottesdienst, singen freudig die Lieder mit. Ja, allerdings sind diese Menschen nicht deswegen glücklich, weil sie glauben, dass sie gerettet werden. Vielleicht auch, aber nicht primär. Sondern weil sie glauben, dass Gott sie für ihre Spenden mit Wohlstand segnen wird. Und in einem armen Land wie Nigeria ist das, ja, kriegt man die Leute damit sehr leicht rum, wenn man so etwas denen erzählt. Das Spendengeld wird dort nach jedem Gottesdienst von vielen Mitarbeitern säckeweise weggeschleppt. Nur Wohlstand hat dort, außer dem Pastor, keiner. Also keiner bekommen, außer die halt schon Wohlstand hatten. Aber der Pastor, der hat eine große Villa. Ein anderes Beispiel ist Donald Trump, der sich ja auch zum Christentum bekennt. Allerdings ist bekannt, dass seine spirituelle Beraterin, ich wusste gar nicht, dass es so einen Job gibt in der Regierung, dass sie auch eine Anhängerin des Wohlstandsevangeliums ist und Donald Trump sagt, dass er von Gott gesegnet ist, weil er so reich ist. Ja, und an so einen Gott glaubt man dann auch schnell. Ich habe ja gerade auch schon von der C3 Church gesprochen. Dort sind alle Kirchenmitarbeiter irgendwie erfolgreiche Menschen. Viele sind Manager. Aber da speziell sieht man auch, dass das Wohlstandsevangelium die Menschen immer weiter von Gott entfernt. Der Pastor einer C3-Church-Gemeinde sagte selbst einmal in einem Interview, dass Menschen, die am Bahnhof um Geld betteln müssen, in der Kirche keinen Platz hätten. In den Hauskreisen dort werden Modemagazine gelesen und geschaut, welches schicke Outfit man als nächstes haben möchte. Aber das ist alles nicht das, was uns Gott in seinem Wort sagt. Jesus selbst ist häufig zu den Armen und Kranken gegangen, er ist vor allem zu den Armen und Kranken gegangen. Jesus hatte keinen großen Hofstaat. Er war kein Manager. Ja, er hatte ja noch nicht mal einen festen Wohnsitz. In Markus 10, Vers 21 sagt Jesus sogar mal zu einem Mann: Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und komm, folge mir nach. Natürlich verpacken solche Wohlstandsprediger ihre Botschaft mit Wahrheiten aus der Bibel. Schließlich sagt die Bibel ja, dass sich Gott um uns sorgen wird. Wenn wir an ihn glauben, dann wird er uns Wohlstand und Gesundheit geben. Nein. Also natürlich will Gott, dass es uns gut geht. Das sagt er uns in seiner Bibel selbst und dass er auch sich um uns sorgt. Aber das heißt nicht, dass wir in Wohlstand leben werden. Die treuesten Christen gibt es heutzutage in Ländern, wo Wohlstand ein Fremdwort ist und Verfolgung alltäglich. Ich habe vor vielen Jahren mal das Ende einer Predigt gehört, von dem mir bis heute ein Satz hängen geblieben ist. Könnte auch daran liegen, dass es der einzige deutsche Satz dieser Predigt war. Eine halbe Wahrheit ist die größte Lüge. Und das trifft hier genau zu, trifft hier genau ins Schwarze. Die Menschen gehen dort nicht deswegen zur Kirche, weil sie sich über ihre Rettung freuen. Vielleicht auch, aber halt nicht primär. Sie singen nicht deswegen glücklich Lieder, weil sie Jesus aus der Sünde gerettet hat. Okay, vielleicht auch, aber nicht primär. Die Menschen gehen dorthin und freuen sich, weil sie ein glückliches Leben nach ihren eigenen Vorstellungen hier auf der Erde erwarten. Ich möchte passend dazu aus Matthäus 6, Abvers 19 lesen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Und er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist Geld, Besitz und Vermögen. Das Wohlstandsevangelium hängt dem Geld an, was Jesus hier selbst als falsch bezeichnet. Und genau solche Lehren sind der Effekt, wenn so getan wird, als würde es Gottes Kindern immer gut gehen. Und wenn es jetzt auch noch in echt so wäre, dann würden noch mehr Menschen nur zu Gott kommen, um ihre Probleme loszuwerden. Und nicht für die Erlösung, nicht weil sie Gott bedingungslos lieben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es dort viele Nachfolger Gottes gibt, deren Leben definitiv nicht von Leid und Problemen verschont geblieben ist. Mose musste ständig das Murren vom Volk Israel ertragen. Josef wurde von seinen Brüdern als Sklave verkauft. Sein Vater dachte, dass er tot sei. Jeremia wurde von dem Volk, dem er predigte, abgrundtief gehasst. Der Apostel Johannes wurde auf eine Insel verbannt. Paulus hatte viel Verfolgung zu erleiden. Er wurde zwischendurch gesteinigt, er wurde gefoltert. Jesus selbst wurde verfolgt, gefoltert und ermordet. Aber bevor ich jetzt konkrete Gründe nenne, warum Gott bei uns seinen Kindern Leid zulässt, möchte ich doch noch einmal darauf eingehen, wie wir als Kinder Gottes mit Leid umgehen sollten. Ich möchte dazu direkt erstmal aus dem 1. Petrusbrief aus Kapitel 4 lesen. 1. Petrus 4, Vers 12 bis 14. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Ja, hier lesen wir schon mal, dass es vollkommen normal ist, wenn wir Leid erfahren. Wenn wir leiden, wie auch immer das aussehen mag, dann liegt das nicht daran, dass wir schlechte Christen oder so seien. Ganz im Gegenteil. In Petrus, in 2. Timotheus 3, Vers 12 schreibt Paulus sogar, dass jeder gottesfürchtige Christ verfolgt werden wird. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Das ist eine Tatsache. Ja, was hat jetzt Verfolgung mit Leid zu tun? Also klar, wenn wir verfolgt werden, dann leiden wir. Aber werden wir denn verfolgt? In Deutschland herrscht ja schließlich Religionsfreiheit. Die Regierung, denen ist das egal, ob wir uns hier zum Gottesdienst treffen oder nicht. Aber auch wir werden verfolgt. Und zwar von der Sünde. Von unserem alten sündigen Leben werden wir wortwörtlich verfolgt. Von der Sünde in der Welt werden wir tagtäglich in Versuchungen verfolgt. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, und Leid ist das Ergebnis der Verfolgung der Sünde. Paulus macht uns hier deutlich, dass Verfolgung nichts ist, das vielleicht mal so nebenbei zufällig passiert. Verfolgung ist ein Hauptmerkmal von uns Christen. Wenn du dich also Christ nennst, in deinem Leben alles super ist, es gibt keine Probleme, es könnte besser nicht sein, überspitzt gesagt, so wie es das Wohlstandsevangelium lehrt, wie es angeblich sein sollte, dann sage ich dir jetzt mit Hilfe von Paulus, du machst was falsch. Weil das wäre das nicht schon genug, dass Leid in unserem Leben normal ist, setzt Jakobus in seinem Brief noch einen drauf. Jakobus 1, Vers 2 und 3. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also ist Leid und Verfolgung nicht nur normal für uns. Wir sollen uns auch noch darüber freuen. Aber natürlich nicht einfach so, weil Freude halt was Schönes ist, sondern Jakobus nennt ja auch einen Grund. Und zwar schreibt er, dass unser Glaube durch das Leid bewährt wird, also gestärkt wird. Das wiederum bewirkt Ausharren, also Geduld. Das ist übrigens auch schon ein Grund für Leid. Gott lehrt uns damit, geduldig zu sein. Und Geduld ist eine sehr wichtige Eigenschaft eines Christen. Indem wir auf das zukünftige Himmelreich warten, brauchen wir Geduld. Wenn wir auf die Erhörung mancher Gebete warten, brauchen wir Geduld. Wenn wir mit anderen Menschen zusammenarbeiten, brauchen wir häufig auch Geduld. Und damit möchte ich überleiten zu dem Teil, wo ich verschiedene spezifische Gründe nenne, warum Christen leiden müssen. Ich habe ja schon erläutert, dass Leid kein Nebeneffekt ist, sondern ein Hauptmerkmal eines wahren Glaubens. Ja, dieses Leid lehrt uns Geduld, verändert also unseren Charakter. Und Geduld ist nur ein Beispiel einer Charakterveränderung. In Galater 5, Vers 22 und 23 listet Paulus die Frucht des Geistes auf. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, diese Dinge sind nicht einfach nur irgendeine Frucht, sondern sollen Charaktereigenschaften von uns sein. Ja, und manchmal muss man eben auch durch Leid gehen, um diese Eigenschaften zu lernen. Der zweite Grund, warum es sein kann, dass wir leiden, hängt damit ein wenig zusammen. Wobei die 5 Gründe, die ich erläutern werde, alle irgendwie miteinander zusammenhängen. Für den nächsten Punkt lese ich aus dem Buch Hiob, aus dem Kapitel 42, Vers 5. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Hiob hatte sehr schlimmes Leid hinter sich. Am Ende kannte er Gott besser als je zuvor. Und das ist der zweite Grund, damit wir Gott erkennen. Ich kann auch aus meinem eigenen Leben berichten. Nachdem ich mich 2013 bekehrt hatte, hat sich mein Leben erstmal nicht viel verändert. Ich hatte vorher schon an Gott geglaubt und dachte, damit wäre dann auch nach der Bekehrung alles in Ordnung. Allerdings hatte ich nie wirklich verstanden, wer dieser Gott eigentlich ist. Und das ist auch erstmal nichts Schlimmes, denn ohne den Heiligen Geist können wir das gar nicht verstehen. Aber mein Problem damals war, dass ich mich zu sehr auf meine weltlichen Probleme fokussiert hatte. Dadurch war ich allerdings halt dann nicht mehr offen für das, was mir der Heilige Geist sagen wollte. Nach 3,5 Jahren schließlich hat Gott durch lange andauerndes Leid in meinem Leben etwas getan, wodurch ich endlich den Fokus von meines Lebens, von dem Leid, auf Gott setzen konnte. Erst durch dieses schwere Leid und die anschließende Selbstoffenbarung Gottes in meinem Leben habe ich ihn wirklich erkannt. Erst dadurch habe ich verstanden, wer Gott wirklich ist. Ohne dieses Leid wäre mein Fokus vermutlich immer noch auf der Welt und nicht auf Gott, da ich Gott ja nicht verstanden hatte. Aber mein Fall ist nur ein Beispiel. Ich hatte Gott von Anfang an nicht verstanden und Gott hat das durch ein Leid geändert. Aber es gibt natürlich auch den Fall, dass wir in unserem Glauben sozusagen abstumpfen können, dass wir zu Gewohnheitschristen werden. Und um uns da wieder rauszuholen, muss Gott manchmal auch zu harten Mitteln greifen. Leid kann in dem Sinn ein Warnruf sein. Ein Warnruf an uns, dass wir Gott nicht aus den Augen verlieren. Ein Warnruf, dass wir zurück zu ihm kommen und nicht zu Gewohnheitschristen werden oder aus dem Gewohnheitschristentum wieder zurück zu ihm kommen. Da kann ich auch wieder mich als Beispiel nehmen. Nachdem Gott mir damals die Augen geöffnet hat und ich ihn das erste Mal wirklich erkannt hatte, habe ich richtig für ihn gebrannt. Das ging dann einige Zeit so, allerdings wurde es irgendwann zur Normalität. Irgendwann war dieses Feuer für Jesus in mir kein flammendes Inferno mehr, sondern nur noch ein gemütliches Kaminfeuerchen. Und da hat Gott dann mit weiterem Leid wieder etwas Holz nachgelegt, weil ich es nicht selbst getan habe. Ja, für den dritten Punkt möchte ich wieder etwas aus dem Buch Hiob lesen. Hiob 1, Vers 8 bis 11. Und der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gegeben auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden. Ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum hegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke doch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Ja, was ist hier passiert? Der Satan ist vor den Thron Gottes gegangen und hat Hiob angeklagt. Das ist übrigens eine Sache, die Satan sehr häufig macht. So bedeutet sein Name und besetzt nicht umsonst Ankläger. Also er klagt hier Hiob an, dass er nur so gottesfürchtig sei, weil Gott ihn mit Wohlstand gesegnet hat. Und um dem Ankläger zu beweisen, dass Hiobs Glaube nicht auf Wohlstand beruht, erlaubte Gott dem Satan schließlich, Hiob Leid zuzufügen. Hiob verliert erst sein gesamtes Vieh, was damals eigentlich der gesamte Reichtum eines Menschen war. Dann sterben alle seine Kinder. Stefan hat das vorhin vorgelesen. Und wisst ihr, was Hiob dann sagte? Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Hiob 1, Vers 21. Hiobs Glaube war unerschüttert. Aber der Satan ließ nicht locker. Er ging noch einmal zu Gott und klagte Hiob weiter an. Gott erlaubte dem Satan schließlich, Hiob auch seine Gesundheit zu nehmen. Hiob bekam dann Geschwüre über den gesamten Körper. Jetzt war er nur noch ein Häufchen Elend, ein Niemand. Selbst seine eigene Frau wandte sich nun von Gott ab und sagte Hiob, er soll doch von Gott ablassen und ihn fluchen. Aber was sagte Hiob dazu? Wie eine der Törinnen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Hiob 2, Vers 10. In der anschließenden Zeit merkt man, dass Hiob zwar nicht sonderlich gut auf Gott zu sprechen ist, aber doch hat er sich nie von ihm losgesagt. Er hat nie gegen Gott gesündigt. Am Ende hat Gott dem Satan dadurch bewiesen, dass Hiobs Glaube ein echter Glaube war. Hiob hat nicht aus egoistischen Motiven geglaubt, weil es ihm so gut geht, ja, wie es beim Wortschatz-Evangelium üblich ist. Hiob hat an Gott geglaubt, weil er ihn wirklich erkannt und verstanden hatte. Ja, so wie bei Hiob kann es auch bei uns sein. Vielleicht kommt unser Leid daher, dass der Satan uns bei Gott angeklagt hat. Es mag vielleicht der eine oder andere denken, dass das ja unfair ist. Gott könnte den Satan noch einfach abweisen und er weiß ja, warum wir tatsächlich glauben. Und ja, Gott weiß, warum wir an ihn glauben. Und Gott könnte den Satan auch einfach abweisen, aber am Ende wäre damit keinem geholfen. Und ja, seht es doch mal so. Wenn wir ein schweres Leid durchstehen und an Gott festhalten, haben wir auch selbst für uns den Beweis, dass unser Glaube an Gott echt ist. Und wenn wir aus diesem Grund leiden, dann belohnt uns Gott am Ende auch dafür. Hiob zum Beispiel hat am Ende alles, was er verloren hat, vielfach zurückbekommen. Er hat so viel neues Vieh bekommen, dass er quasi ein ganzes Vieh-Imperium hatte. Er hat viele Kinder bekommen und hat noch ein langes, glückliches Leben geführt. Aber bitte passt da auf, denn Hiob hat das nicht bekommen, weil er so stark war und wusste, wenn er das durchsteht, bekommt er danach großen Reichtum. Das wäre das, was er, genau das, was das Wohlstandsevangelium lehrt. Und auch wenn Hiobs Belohnung Wohlstand war, kann es bei uns etwas ganz anderes sein. Hiob war es egal, ob er jemals wieder reich wird. Ihm war es egal, ob er je wieder gesund wird. Er hat einfach nur Vertrauen in Gott. Er hat vertraut, dass Gott alles richtig macht. Und damit bin ich auch schon bei meinem nächsten Punkt. Durch Leid lernen wir, auf Gott zu vertrauen. Ja, musstest du schon mal operiert werden? Hast du da dem Arzt vertraut? Vermutlich schon, sonst hättest du wahrscheinlich der OP nicht zugestimmt. Aber der Arzt ist nur ein Mensch. Menschen können Fehler machen und bei ärztlichen Eingriffen passieren ständig Fehler. Das ist mir auch selbst schon passiert. Seit ich mir links die Weisheitszähne habe entnehmen lassen, spüre ich im Bereich meines Kinns vorne keine Schmerzen mehr. Das mag jetzt zwar cool klingen, aber hat auch den Nachteil, dass wenn ich eine Verletzung habe, das nicht merke. Aber trotzdem bin ich ein Jahr später zu dem gleichen Zahnarzt gegangen, habe mir rechts die Weisheitszähne entnehmen lassen. So, aber wenn wir es jetzt schaffen, einem menschlichen Arzt zu vertrauen, der Fehler machen kann und ihm sogar teilweise unser gesamtes Leben anvertrauen, wieso haben wir dann manchmal solche Schwierigkeiten auf Gott, der nie einen Fehler macht, zu vertrauen? Nein, den Arzt sehen wir. Und wenn ich in eine Operation einwillige, dann weiß ich genau, warum. Okay, nehme ich ein anderes Beispiel. Ein kleines Kind muss operiert werden. Das Kind hat große Angst davor. Aber die Eltern des Kindes wissen, dass es das Beste für ihr Kind ist. Und wir sind dieses Kind. Wir sehen für den Moment nur die Schmerzen des Leids, aber wir können nicht das große Ganze sehen. Und so wie das kleine Kind noch nicht den Sinn hinter dem Ganzen verstehen kann, so können wir Menschen vorher nicht den Sinn unseres Leides sehen. Vielleicht werden wir den Sinn unseres Leides auch niemals erfahren, solange wir noch auf dieser Erde leben. Aber das ist auch gar nichts Schlimmes, denn das ist logisch. Paulus bestätigt das in seinem Brief an die Römer. Römer 11, Vers 33 und 34. Welche Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Ja, Gott ist einfach so viel größer als wir, dass wir seine Wege einfach nicht verstehen können. Aber so wie das Kind auf seine Eltern vertraut, dass sie richtig entscheiden, können wir auf unseren Vater im Himmel vertrauen, dass er für uns richtig entscheidet. Ja, und manchmal zeigt uns Gott im Nachhinein durch den Heiligen Geist, wofür ein bestimmtes Leid in unserem Leben gut war. Und dann sehen wir, dass es allein zum Guten gedient hat. Das kann ich euch auch wieder aus eigener Erfahrung bestätigen. Gott hat in meinem Leben vieles durch Leid gewirkt. Irgendwie bin ich scheinbar ein ziemlich sturer Mensch. Aber bei vielem hat mir Gott hinterher gezeigt, warum das passieren musste. Gott hat mir das nicht immer direkt gezeigt, beziehungsweise ich glaube, er hat das nie direkt gezeigt. Aber er hat mir sie häufig gezeigt. Und zwar genau dann, wenn ich es verstehen musste, genau dann, wenn es richtig war. Und wenn es Jahre später erst war. Ja, und jedes Mal habe ich erkennen müssen, welche unglaubliche Weisheit Gottes dahinter stand. Selbst wenn ich durch dieses Leid wortwörtlich am Boden zerstört war und ich es bisher nur zu kleinen Teilen vielleicht verstanden habe, so hat mir Gott doch dadurch schon gezeigt, dass er nie einen Fehler gemacht hat und alles genau richtig war. Und darin dürfen wir Gott vertrauen. Auch wenn wir es für den Moment nicht verstehen, dürfen wir auf ihn vertrauen. Ja, damit komme ich jetzt auch direkt zu dem fünften Grund, warum wir leiden müssen. Dazu lese ich aus dem zweiten Brief an die Korinther aus dem ersten Kapitel. 2. Korinther 1, Vers 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Ja, bei diesem Grund geht es darum, dass wir, wenn wir selbst Leid durchlebt haben, anderen in ihrem Leid helfen können. Und das bezieht sich sowohl auf Kinder Gottes als auch auf alle anderen Menschen. Ein gutes Beispiel für diesen Punkt ist diese Predigt hier. Dadurch, dass ich selbst schon einiges durchgemacht habe, kann ich vieles selbst nachvollziehen und konnte euch einige persönliche Beispiele bringen. Und geistliche Hilfe ist nicht zu unterschätzen. Ich hatte das Pech, kann man sagen, dass ich in meiner Jugendzeit ein extrem verschlossener Mensch war. Ich habe damals niemandem jemals etwas von mir erzählt, wenn es mir schlecht ging, mal abgesehen davon, dass ich es mir von mir selbst nicht mal zugegeben habe. Vermutlich musste Gott bei mir auch deswegen sehr häufig sehr drastische Mittel einsetzen. Aber eben weil ich so viel mit Gott erlebt habe in dem Bereich und seinen Trost und seine Liebe so hautnah erlebt habe, konnte ich schon öfters anderen in ihren Problemen helfen. Dadurch, dass ich durch sehr schwierige Situationen gehen musste, kann ich anderen helfen, dass es bei ihnen nicht so weit kommen muss. Und das Gleiche kannst du auch tun. Wenn du in deinem Leben ein Leid durchlebt hast, dann kannst du jetzt anderen helfen, die das gleiche oder ein ähnliches Leid durchleben. Ja, ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Ja, ich habe heute einiges über Leid erzählt. Ich habe erläutert, warum es genau das Falsche wäre, wenn es uns Christen immer nur gut gehen würde. Dann habe ich 5 Punkte erläutert, warum auch wir Christen leiden müssen. Der erste Punkt war, dass Gott durch Leid unseren Charakter verändern möchte, damit wir einen himmlischen Charakter oder einen himmelstauglichen Charakter bekommen. Beim zweiten Punkt ging es darum, Gott selbst zu erkennen und aus unserem alltäglichen Trott rauszukommen. Beim dritten Punkt geht es darum, dass unser Glaube vor der unsichtbaren Welt bewiesen wird. Und aus alledem geht dann der vierte Punkt hervor, dass wir lernen, Gott bedingungslos zu vertrauen. Ja, und schließlich der fünfte Punkt, dass wir, nachdem wir unser Leid durchgestanden haben, anderen in ihrem Leid helfen können. Ja, ich schließe die Predigt ab mit dem Schlusswort aus dem ersten Brief von Petrus. 1. Petrus 5, Vers 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen.